Ich bin das Licht der Welt, spricht der Herr. Licht ist überall und unendlich, sagt die Physik. Was haben Religion und moderne Physik gemeinsam? Als Gott geboren wurde, die Suche nach der Weltformel. Jetzt!
Woher kommen wir? Warum gibt es uns? Wie ist unsere Welt entstanden? Herzlich willkommen bei Quarks & Co. Nun, diese Frage haben sich Menschen seit jeher gestellt. Und in allen Religionen, in allen philosophischen Überlegungen spielt der Ursprung des Universums eine zentrale Rolle. Die moderne Physik und die Kosmologie suchen ebenfalls nach einer Antwort. Doch können wir überhaupt eine Antwort finden? Ist es vielleicht anmaßend, denn wir vergessen es. Wir Menschen sind nur ein Staubkorn im Universum. Doch es liegt in unserer Natur, neugierig zu sein. Und bei einem Physiker wird die ganze Tragik fast auf symbolische Weise deutlich. Er ist gelähmt. Für sein tägliches Überleben ist er auf Hilfe angewiesen. Und dennoch ist er besessen von der Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Stephen Hawking gilt als das größte lebende Genie. Seine Gedanken kreisen um die großen Fragen des Lebens, um die Frage nach dem Ursprung der Welt. Vor allem seine Arbeiten zu den schwarzen Löchern und über den Urknall brachten ihm weltweites Ansehen. Er sagte physikalische Phänomene im Universum vorher, die erst viel später experimentell nachgewiesen werden konnten. Hawking ist der Popstar unter den Physikern. Er ist der bekannteste lebende Wissenschaftler. Zu seinen Vorträgen reisen Tausende. Die Gründe dafür liegen nicht allein in seinem Genie. Es ist auch seine Erscheinung und Lebensgeschichte, die die Menschen so sehr fasziniert. 1942, genau 300 Jahre nach dem Tod von Galileo Galilei, wie er selbst gerne betont, kommt Stephen Hawking zur Welt. Ein lustiges und vor allem neugieriges Kind, das wissen will, was hinter den Dingen steckt. Stephen studiert Mathematik in Oxford. Dann, im Alter von 21 Jahren, wird die Nervenkrankheit ALS diagnostiziert. Die Ärzte geben ihm nur noch 2 Jahre. Hawking aber widerlegt die Prognose der Ärzte. Er heiratet und bekommt 3 Kinder. Auch seine Forschung setzt er fort, obwohl schon bald an den Rollstuhl gefesselt und ohne Stimme. Erst ein Sprachcomputer, den er anfangs noch mit der Hand, später mit seiner Pupille steuert, ermöglicht ihm wieder zu kommunizieren. In Cambridge bekleidet er seit Ende der 1970er Jahre den lukasischen Lehrstuhl, den einst Isaac Newton innehatte. Mit Fortschreiten seiner Krankheit aber spielt sich seine Arbeit mehr und mehr im Kopf ab. Das Schreiben ist ihm unmöglich. Stattdessen muss er abstraktere Wege und Lösungen finden. Dabei will Hawking zeigen, dass Physik kein Mysterium ist, sondern auch von normalen Leuten verstanden werden kann. Er schreibt populärwissenschaftliche Bücher und wird zum Bestseller-Autor.
Ich möchte berichten, dass ich jetzt eines der Hauptprobleme in der theoretischen Physik gelöst habe, das im Raum stand, seit ich vor 30 Jahren entdeckte, dass schwarze Löcher Wärmestrahlung abgeben.
Hawking will beweisen, dass die Welt allein von den Naturgesetzen bestimmt wird. Die Wissenschaft könne das Universum erklären, ohne die Notwendigkeit eines Schöpfers. Bei seinen Theorien können ihm nur noch wenige folgen. Sie gelten als experimentell nicht überprüfbar. Nach Meinung vieler Wissenschaftler hätte er dennoch schon lange den Nobelpreis verdient.
Bevor meine Krankheit diagnostiziert wurde, hat mich das Leben gelangweilt. Nichts schien es wert, getan zu werden. Aber kurz nachdem ich aus dem Krankenhaus kam, träumte ich, dass ich hingerichtet würde. Ich realisierte plötzlich, dass es eine Menge Dinge gibt, die ich tun könnte, wenn ich verschont bliebe.
I suddenly realized that there were a lot of worthwhile things I could do if I were reprieved.
Das hier war mal die Weltformel. Ende der 50er Jahre aufgestellt vom Physiker und Nobelpreisträger Werner Heisenberg. Nun, er hoffte, die Welt mit einer Formel zu beschreiben, also die verschiedenen wirkenden Kräfte umfassend mit einer mathematischen Formel zu beschreiben. Nun, Stephen Hawking hat etwas Ähnliches versucht und dahinter verbirgt sich die Hoffnung einer großen Vereinheitlichung, also die Hoffnung, dass unsere Welt von Beginn an einer fundamentalen Gesetzmäßigkeit gehorcht, mit der man die Form einer Wiesenblume genauso beschreiben kann wie zum Beispiel die Strahlung eines schwarzen Lochs. Nun, der neueste Kandidat für eine mögliche Weltformel ist die sogenannte M-Theorie. Nun, man kann sich klar machen, so ähnlich wie Darwin, der ja mithilfe der Evolutionstheorie die Entwicklung des Lebens auf unserer Erde erklärte und damit in gewisser Weise die Geschichte von Adam und Eva überflüssig machte, so versucht auch das Multiversum-Konzept, so wird die M-Theorie genannt, die Feinabstimmung der physikalischen Gesetze zu erklären, und zwar ohne einen gütigen Schöpfer. Diese Theorie ist, wenn man ehrlich ist, nicht sonderlich elegant. Sie ist zum Teil umstritten, aber sie ist der neueste Kandidat für eine Weltformel. Und wenn man in die Vergangenheit schaut, dann merkt man, der Traum, unsere Welt mit einer Theorie zu erklären, ist ziemlich alt.
Werner Heisenberg ist der erste Physiker, dessen Formel Weltformel genannt wird. 1958 schreibt er sie an der Universität Göttingen erstmals an die Tafel. Der Nobelpreisträger will das eine Gesetz gefunden haben, das den Triumph des menschlichen Geistes über die Materie bedeutet. Aber was die Welt im Innersten zusammenhält, das wollten auch schon andere vor ihm wissen. Die Suche nach der Weltformel bedeutet, alle physikalischen Naturgesetze auf der Erde und im Universum so weit zu verallgemeinern, bis nur noch eine Formel für alles übrig bleibt. 1686 findet der Engländer Isaac Newton die Formel für ein allgegenwärtiges Prinzip, die Schwerkraft. Nach seinem Gravitationsgesetz ziehen sich Massen gegenseitig an, und zwar nicht nur auf der Erde. Damit bestätigt er das, was Johannes Kepler schon 70 Jahre zuvor am Himmel beobachtet hatte. Die Planeten bewegen sich auf ellipsenförmigen Umlaufbahnen. Newton überträgt zum ersten Mal ein irdisches auf ein himmlisches Gesetz. Gravitation, also Anziehungskraft und Beschleunigung, wirken nicht nur auf fallende Äpfel, sondern auch auf die Massen im Sonnensystem. Nur durch die Gravitation konnten sich die Planeten formen. 200 Jahre später macht der Schotte James Clerk Maxwell einige elektrisierende Entdeckungen, die zur zweiten physikalischen Grundkraft führen. Er findet die Formel, die Elektrizität und Magnetismus zum Elektromagnetismus vereint. Und Maxwell ist es auch, der feststellt, dass noch mehr in dieser Kraft steckt. Auch das Licht besteht aus elektromagnetischen Wellen. Die dritte Kraft, die schwache Kernkraft, wirkt in der winzigen Welt der Atomkerne. Sie verändert sie und setzt dabei radioaktive Strahlung frei. Auch dieses Phänomen ist nicht auf die Erde beschränkt. Genau solche Prozesse laufen auch in der Sonne ab. Ohne die schwache Kernkraft gäbe es keine Kernfusion, ohne Kernfusion keinen Sonnenschein. 1967 gelingt drei Physikern ein weiterer großer Wurf auf dem Weg zur Weltformel. Die Amerikaner Glashow und Weinberg und der Pakistani Salam vereinen den Elektromagnetismus und die schwache Kernkraft zur elektroschwachen Kraft. Für diese Gruppenarbeit werden sie mit dem Nobelpreis belohnt. Die vierte Kraft ist die starke Kernkraft, die Protonen und Neutronen im Atomkern zusammenhält. H. Heisenberg hat wichtige Beiträge zur modernen Physik geleistet. Seine Weltformel aber hat sich mittlerweile als falsch herausgestellt. Auch Einstein suchte bis an sein Lebensende nach der allumfassenden Theorie, die die vier Grundkräfte unter einen Hut bringt. In der Relativitätstheorie verband er Raum und Zeit zur sogenannten Raumzeit und erklärte die Gravitation als Folge einer Krümmung in der Raumzeit. Die allumfassende Theorie aber fand auch er nicht. Wie viele andere Physiker suchte er nach einer schönen, schlichten und einfachen Formel für alles. Heute werden die Theorien der Physiker eher komplizierter, die Formeln eher länger und die Modelle vom Ursprung der Welt übersteigen unsere Vorstellungskraft. Die sogenannte große vereinigte Theorie versucht, die elektroschwache und die starke Kernkraft zu verbinden. Sie ist aber experimentell schwer nachweisbar und vernachlässigt die Gravitation. Die Stringtheorie ist ein weiterer Entwurf für die Weltformel. Danach entstehen alle Kräfte aus Strängen im Raum, die wie Gitarrensaiten schwingen. Diese Stringtheorie setzt zudem noch einen Raum mit 6 Dimensionen voraus, die auch noch aufgerollt sein sollen. Von der schönen, schlichten Weltformel scheinen wir heute Lichtjahre entfernt.
Der Apfelbaum, unter dem Newton saß. Nun, Newton erkannte als erster, dass das Gesetz der Anziehung, welches den Apfel fallen lässt, dasselbe Gesetz ist, welches auch für die Bewegung der Himmelskörper verantwortlich ist. Also das Gravitationsgesetz ist universell. Es gilt überall. Nun, in der modernen Physik entstand unser Kosmos durch einen Urknall. Und es ist interessant, wenn man sich die verschiedenen Religionen anschaut, denn überall gibt es Geschichten vom Anfang. Und man findet durchaus aufschlussreiche Parallelen.
Ahnten die Menschen schon immer, was die Naturwissenschaften heute wissen? Denn das Universum hatte einen Anfang, den Urknall. Darin sind sich alle Kulturen einig. So auch die Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Worte sind nicht die ältesten der Bibel, aber sie sind sicher 2500 Jahre alt, geschrieben in Hebräisch. Von Menschen, die den Himmel nur mit bloßem Auge beobachten konnten, aber Erstaunliches schrieben. Die jüdische Kultur war, wie alle Hochkulturen des Orients, angewiesen auf Beobachtungen und mündliches Überliefern. Es gab nur das Wissen von den Gestirnen am Himmel. Kein Kompass, keine Karten. Wir wissen heute, dass das Universum in 6 Phasen entstand. Zuerst war Licht, die Photonen. Dann kamen die 12 Elementarteilchen, die Materie. In der 3. Phase, die Welt war erst 1 Sekunde alt, entstanden die Kernteilchen. Dann im 4. Schritt die Atomkerne selbst. 400.000 Jahre später erst entstanden im 5. Schritt die Atome. 100 Millionen Jahre später der 6. Schritt, die Sterne, das Leben, der Mensch. 6 Phasen, 6 Tage. Vor den Sternen war das Licht, nicht umgekehrt. Wie in der Physik, so auch in der Bibel. Zufall? Hier an Euphrat und Tigris entwickelten sich die Hochkulturen von Mesopotamien. Die 6 Stufen des Zikkurat, fast 100 Meter hoch in Babylon, wo die Priester und der König in den Himmel stiegen, vor 4000 Jahren. Auch sie schrieben in ihren heiligen Büchern, es begann damit, dass die Götter Erde und Himmel schufen und den Menschen zum Schluss. Alles eine ausgewogene, ewige Harmonie. So wie auch Albert Einstein den Kosmos nur denken konnte als stabiles, austariertes Ganzes. Als Lösungen seiner kosmologischen Gleichungen. Bis die Astronomen entdeckten, dass das Universum expandiert und sich entweder immer weiter ausdehnt oder irgendwann einmal in Milliarden Jahren wieder in sich zusammenfällt. So wie es die Inder schon immer sagten. In ihrer Hochkultur rund um den Ganges erfanden sie die Ziffern und die Zahl Null. Ihre heiligen Schriften, die Veden, sind fast 4000 Jahre alt. Dort ist die Welt ein ewiger Zyklus. Für die Astronomen heute Kosmen von Urknall zu Urknall. Die Inder berechneten sogar die Zeitläufe, die Zahl der Zyklen. Eine Sicht, die auch die Maya teilten. Wir wissen nicht viel über sie. Aber das wissen wir aus ihrer heiligen Schrift, dem Popol Vuh. Das ist die Geschichte vom Anfang, als es nicht gab Vogel, nicht Fisch und noch keinen Berg. Auch bei ihnen, die Welt, ein zyklisches Ganzes. So wie in der modernen Kosmologie, die vieles weiß. Auch was die modernsten Vorschläge von parallel existierenden Welten betrifft. Die Physik der kleinsten Welt, die Quantenphysik, lässt eine solche Sicht zu. Eine Sicht, die an den Himmel der Bibel erinnert, der nicht oben ist, sondern überall. Göttliches, greifbar im Hier und Jetzt. Der Himmel des Christentums, ein Paralleluniversum, eine Wirklichkeit neben unserer realen Welt. So träumten sie den Anfang. Erstaunlich ähnlich, wie die moderne Physik es heute weiß.
Physik und Religion scheinen offenbar auf die gleichen Denkmuster zurückzugreifen. Doch es gibt zum Teil Ideen der modernen Physik und die sind für die meisten Menschen kaum vorstellbar. Albert Einstein spricht zum Beispiel im Rahmen seiner allgemeinen Relativitätstheorie von der Krümmung des Raumes. Nun, das kann man sich schwer vorstellen, aber wir machen es mal deutlich. Ich habe hier einen Stern. Der Stern besitzt sehr viel Masse. Und bedingt durch die Masse übt er eine so starke Anziehungskraft aus, dass der umgebende Raum verzerrt wird. Hier etwas übertrieben haben wir das dargestellt. Nun, was manchmal passiert, ist Folgendes. Ein Stern brennt aus und dann explodiert er. Es kommt zu einer Supernova. Solche Überreste entdeckt man immer wieder. Hier ein konkretes Beispiel. Und genau im Moment der Sternexplosion ändert sich die Masse sehr schnell und die Verzerrung des Raumes breitet sich aus. Und auch das kann ich Ihnen zeigen. Jetzt nehme ich meinen Stern hier. Ich schiebe den mal ein bisschen zur Seite und jetzt explodiert er. Und Sie sehen, da breitet sich nun eine Gravitationswelle aus, die verzerrt den Raum. Er wird abwechselnd gestaucht und gestreckt. Die Welle läuft durch und selbst ich werde gestaucht und gestreckt, aber wir merken das nicht. Nun, nach solchen Gravitationswellen suchen Physiker, denn sie wollen die allgemeine Relativitätstheorie belegen. Wir von Quarks & Co. waren vor 12 Jahren dabei, als die erste Messapparatur in Betrieb genommen wurde. Und jetzt wollten wir mal wissen, was haben die Wissenschaftler gemessen?
15 Kilometer südlich von Hannover. Vielleicht der Schauplatz für eine außergewöhnliche Entdeckung, auch wenn wenig darauf hinweist. Merkwürdige Linien durchziehen das Ackerland. Von nahem sieht man, es sind nur Abdeckungen. Darunter Rohre. 600 Meter sind die Rohre lang und es gibt 2 davon. Die Gravitationswelle trifft so auf, dass die beiden genau gleich langen Röhren abwechselnd auseinandergedrückt und zusammengezogen werden. Die Veränderungen sind in Wirklichkeit winzig, aber messbar. Mit Laserstrahlen, die in den Röhren laufen und den Längenunterschied ständig messen. Da, wo sich die beiden Röhren treffen, arbeiten die Wissenschaftler. Es sind Briten und Deutsche und sie wollen die ersten in der Welt sein, die die Gravitationswellen messen.
12 Jahre später. In diesen grauen Kesseln hängen die Spiegel, die die Laserstrahlen steuern. Eine Gravitationswelle würde sich dadurch bemerkbar machen, dass die Laserstrahlen nicht mehr genau gleichzeitig an einem der Spiegel ankommen. Der Physiker Hartmut Grote war von Anfang an dabei. Er zeigt mit einem weiteren Laser, wie sich Gravitationswellen bemerkbar machen würden. Dieser rote Laser verschiebt einen der Spiegel um einen Hauch. Mit bloßem Auge nicht erkennbar. Aber für die empfindlichen Messgeräte kein Problem. Deutlich sieht man den Ausschlag. Jetzt sind wir aber mal gespannt. Wie viele Gravitationswellen wurden denn bisher gemessen?
Na, wir haben noch gar keine Gravitationswelle gemessen. Noch keiner hat Gravitationswellen direkt gemessen. Da warten noch alle drauf.
Und? Großer Frust?
Man braucht einfach Geduld in diesem Geschäft. Und mein Chef sagt auch, und das hat sein Chef auch schon gesagt, man braucht auch ein langes Leben. Also das heißt, das kann Jahrzehnte dauern, bis so eine Entwicklung so weit ist, dass man was messen kann.
Diese Zeit lassen die Wissenschaftler jedoch nicht ungenutzt verstreichen. Sie entwickeln die Messgeräte ständig weiter, um die Empfindlichkeit zu erhöhen. Doch sie haben ein großes Problem. Denn solange sie an den Verbesserungen arbeiten, können sie nicht messen. Und Gravitationswellen kündigen sich nicht an.
Eine Vorwarnzeit gibt es bei Gravitationswellen nicht. Entweder wir waren gerade messbereit oder wir haben Pech gehabt.
Erschwerend kommt hinzu, dass die messbaren Signale nur sehr kurz sind. Umso überraschender, dass die Wissenschaftler ihnen teilweise mit dem Kopfhörer auf der Spur sind.
Die Gravitationswelle kann man natürlich erstmal nicht direkt hören. Das ist ja erstmal eine Raumkrümmung. Und dazu ist eben unser Detektor da, diese Raumkrümmung in Schwingung von Licht zu übersetzen. Und das Licht wird dann in elektrische Signale gewandelt. Und die können wir zum Beispiel hörbar machen im Kopfhörer.
So müssten sich zum Beispiel zwei zusammenstürzende Neutronensterne anhören. Und so zwei kollidierende schwarze Löcher. Nochmal?
Also man müsste ganz, ganz großes Glück haben, wenn man sozusagen live dabei ist und den Kopfhörer auf hat und dann kommt gerade die Gravitationswelle.
Normalerweise werden die Daten daher im Nachhinein am Rechner ausgewertet. Und das nicht nur in Hannover, sondern auf der ganzen Welt. Trotzdem hängt die Auswertung teilweise 2 Jahre hinterher. Doch die Forscher denken sowieso in langen Zeiträumen.
Na, in den nächsten 5 Jahren ist es schon sehr wahrscheinlich, dass man was messen wird. Und dann, wenn man in 5, 6 oder 7 Jahren immer noch nichts gemessen hat, dann würden sich alle schon ziemlich wundern. Dann kann irgendwas mit der Theorie nicht stimmen.
Bis dahin heißt es, warten, warten, warten.
In ein paar Jahren sind wir bestimmt wieder da. Nun, der Nachweis der Gravitationswellen ist nur eine Möglichkeit, mehr über unser Universum zu erfahren. Aber es gibt noch einen anderen Weg. Und zwar, man untersucht die Eigenschaften der Bausteine der Materie. Denn sie geben Aufschluss darüber, wie das Universum entstand und wie es sich weiterentwickelt. Nun, ein entscheidender Baustein ist das Proton. Und dieses Proton besteht aus 3 Quarks, daher der Titel Quarks und Co. Dieses Proton gilt bislang als stabil. Aber jetzt stellen Sie sich vor, wenn das Proton zerfällt, hat das unmittelbar eben auch Auswirkungen auf das Universum. Aber ein zerfallendes Proton ist eher ein unwahrscheinliches, ein seltenes Ereignis. Also, um es überhaupt nachzuweisen, braucht man viele Protonen. Die Frage ist, wo findet man Protonen? Man findet sie nicht nur in uns, sondern zum Beispiel auch im Wasser. Und die Wissenschaftler nutzen gigantische Wassertanks. Man kann sich kaum orientieren, aber schauen Sie mal hier. Das ist ein kleines Schlauchboot und mit solchen Schlauchbooten innerhalb des Detektors warten die Wissenschaftler die Apparatur. Insgesamt sind es, wenn der Detektor gefüllt ist, 50 Millionen Liter Wasser. Dieses Experiment steht in Japan und heißt Super Kamiokande. Und bislang hat man noch nicht den Zerfall des Protons nachweisen können. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, und zwar den Zustand unmittelbar nach dem Urknall nachzustellen. Und genau das versucht man mit den großen Beschleunigern, zum Beispiel am CERN.
Es beginnt vor rund 14 Milliarden Jahren, In einem gewaltigen Urknall entsteht unser Universum. Am Anfang besteht es quasi aus purer Energie. Doch es dehnt sich unglaublich schnell aus und kühlt ab. Atome entstehen. Dann leuchten die ersten Sterne. In Jahrmillionen formen sich Galaxien wie unsere Milchstraße. Und schließlich wird unsere Erde geboren. Heute sind wir auf der Erde schon so weit, dass wir einige Meter unter der Erdoberfläche unseren eigenen Urknall erzeugen. Am Teilchenbeschleuniger CERN im schweizerischen Genf werden in einer 27 Kilometer langen Röhre Atomkerne auf fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Nach mehreren Beschleunigungsrunden werden sie dann an bestimmten Stellen aufeinander geschossen. Dort stehen riesige Messgeräte. Mit ihnen versuchen die Physiker, den Zusammenprall so genau wie möglich zu analysieren. Wolfram Zeuner ist Experimentalphysiker und koordiniert die Arbeiten an einem dieser Messgeräte.
Wir wollen verstehen, sozusagen mit Goethe, was die Welt im Innersten zusammenhält. Was sind die fundamentalen Teilchen und die fundamentalen Wechselwirkungen?
Die Idee? Die fundamentalen Wechselwirkungen und Teilchen haben auch kurz nach dem Urknall eine entscheidende Rolle gespielt. Und je näher die Physiker an den Urknall herankommen, umso besser verstehen sie den Aufbau der Welt. Doch wie nah sind sie wirklich am Urknall, an der Zeit Null, als alles begann? Um das zu verstehen, reisen wir zurück in der Zeit, zurück zum Urknall. Dabei überwinden wir zum einen Milliarden von Jahren, zum anderen tauchen wir ein in winzige Bruchteile einer Sekunde. Zur Orientierung zeigen wir auf einer kosmischen Uhr, wo wir gerade sind. Sie zählt das Alter des Universums in Sekunden. Links, direkt neben dem roten Punkt des Urknalls, ist eine Sekunde. Eine Stelle daneben sind es 10 Sekunden. Und ganz rechts, da stehen wir heute, sind es 10 hoch 17 Sekunden oder knapp 14 Milliarden Jahre. Die Reise zum Urknall beginnt. 4,5 Milliarden Jahre in die Vergangenheit. Unsere Erde ist ein glühend heißer Klumpen. Weiter zurück. Das Universum ist 500 Millionen Jahre alt und die ersten Galaxien entstehen. Im Alter von 100 Millionen Jahren ist das Universum kaum wieder zu erkennen. Es gibt noch keine Sterne, nur riesige Gaswolken. Noch weiter zurück. 400.000 Jahre. Als Wärmestrahlung sehen wir heute noch den letzten Rest eines Feuerballs. Das Universum ist so heiß, dass die Elektronen von dem Atomkern weggerissen werden. Es gibt keine Atome mehr. Wir sind jetzt bei einer Sekunde nach dem Urknall angekommen. Das Universum ist jetzt so heiß, dass Protonen und Neutronen nicht mehr als Atomkern aneinander gebunden sind. Für uns ist eine Sekunde ein Augenblick. Für das Universum jedoch eine Ewigkeit. Daher ziehen wir diese Sekunde weiter auf und tauchen ein in Bruchteile einer Sekunde. Die nächste Stufe findet statt bei einer Hunderttausendstel Sekunde. Protonen und Neutronen lösen sich auf. Das Universum besteht nur noch aus einem Gemisch aus elementaren Teilchen und Licht. Dass sie bis dahin richtig liegen, da sind sich die Physiker ziemlich sicher. Denn bisher stimmen alle Messergebnisse mit den Vorhersagen des sogenannten Standardmodells überein. Laut diesem Modell gibt es eine festgelegte Anzahl von elementaren Teilchen und Kräften. Doch Wolfram Zeuner weiß auch, dass sie mit dem neuen Beschleuniger an eine Grenze stoßen. Die Energie entspricht den Bedingungen, wie sie 10 hoch minus 12 Sekunden nach dem Urknall geherrscht haben. Eine Millionstel Millionstel Sekunde.
Das Standardmodell wird bei Energien, die wir mit diesem Beschleuniger erreichen, mathematisch inkonsistent. Das heißt, es gibt irgendwann unsinnige Resultate. Und wir kommen jetzt mit dieser Maschine in den Bereich, wo die Vorhersagen von diesem Modell anfangen, unsinnig zu werden. Es sei denn, es gibt etwas, was das wieder sinnvoll macht. Und dieses Higgs-Teilchen, über das viel gesprochen wird, wäre eine Möglichkeit, das alles wieder konsistent zu machen.
Das Higgs-Teilchen würde nicht nur das Standardmodell retten. Wenn es nach den Physikern geht, ist es auch dafür verantwortlich, dass alle anderen Teilchen überhaupt eine Masse haben. Doch ob mit oder ohne Higgs, der Urknall ist noch weit entfernt. Denn es geht noch viel weiter zurück, zu immer kürzeren Zeiträumen. Alter des Universums 10 hoch minus 32 Sekunden. Die Phase der Inflation. Das Universum hat sich in einem winzigen Augenblick so stark ausgedehnt, dass jeder Raum von der Größe eines Atomkerns danach so groß war wie unsere komplette Milchstraße. Alter des Universums 10 hoch minus 37 Sekunden. Das komplette Universum ist gerade mal so groß wie eine Erbse. Schließlich kommen wir zum frühesten Moment nach dem Urknall. 10 hoch minus 43 Sekunden. Eine 10 Millionstel, Milliardstel, 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 Milliardstel Sekunde. Hier stoßen die Physiker selbst in der Theorie an eine Grenze. Mit ihrem riesigen Beschleuniger sind sie dem Urknall tatsächlich bis auf 10 hoch minus 12 Sekunden nahe gekommen. Doch wenn man die Zeitskala des Universums betrachtet, ist es nur der halbe Weg. Trotzdem hoffen sie, Hinweise zu bekommen, dass es zusätzliche Raumdimensionen gibt, dunkle Materie oder supersymmetrische Teilchen.
Wenn wir das alles nicht finden, wenn es das alles bis zu den höchsten Energien, die wir hier erreichen können, alles überhaupt nicht gibt, dann müssen wir uns recht heftig am Kopf kratzen und ganz schön von vorne anfangen und nochmal nachdenken. Was natürlich auch spannend ist. Wissenschaft ist immer spannend, wenn man nichts findet, dann muss man sich halt wieder was Neues einfallen lassen. Fantasie ist immer die Grundlage von Wissenschaft.
Wer weiß, vielleicht stößt diese Fantasie eine Tür auf in eine neue Welt oder sogar in eine Zeit davor.
Es ist schon unglaublich schwer, sich das alles noch vorzustellen. Also wenn man sich dem Urknall nähert, die Zeiträume 10 hoch minus 43 Sekunden oder die Temperaturen 10 hoch 32 Grad. Und das hat alles nichts mehr mit dem Alltag zu tun. Je mehr wir uns dem Urknall nähern, umso mehr entfernen wir uns von der Welt, die wir noch begreifen. Und trotzdem verbucht die moderne Physik erstaunliche Erfolge. Das Standardmodell, wir haben es im Film erwähnt, sagte in der Theorie Teilchen voraus, die dann tatsächlich einige Jahre später sogar nachgewiesen wurden. Nun, wenn Sie zu Hause den Annäherungsversuch Richtung Urknall in Ruhe nachvollziehen wollen, dann klicken Sie uns an unter www.quarks.de. Übrigens, dieses www steht für World Wide Web, das Internet. Und das wurde genau an dem Ort, den Sie im Film gesehen haben, nämlich am CERN, entwickelt. Es ist, wenn man so will, ein Nebenprodukt der Forschung nach dem Ursprung. Nun, wir verlassen jetzt immer mehr unsere Welt der sinnlichen Wahrnehmung, die viel zu eng und viel zu beschränkt ist, um Begriffe wie Ewigkeit und Unendlichkeit zu erfassen. Und da steht dann auch die moderne Physik vor einer Grenze.
Ein Physiker auf der Suche. Rolf-Dieter Heuer leitet das CERN, die größte Sinnsuchmaschine der Welt, die je gebaut wurde. Der Physiker ist so tief in die Geheimnisse der Materie eingetaucht wie kaum ein anderer. Er sucht den Geist hinter all dem, was ist. Von Anfang an.
Das Kleinste zu verstehen, die Grundbausteine der Materie zu verstehen. Das war eigentlich das, was mich, ich würde mal sagen, seit der Schulzeit angetrieben hat. Aber das ist eigentlich alles im Wesentlichen materiell. Ich glaube, wir wissen relativ viel, aber auch wieder relativ wenig über Materie. Wir haben eine gewisse Vorstellung, wie die Materie aufgebaut ist. Da haben wir eigentlich sehr gute Vorstellungen. Wir haben auch sehr gute Vorstellungen, wie die Kräfte zwischen Materieteilchen funktionieren. Aber dass wir deswegen sehr viel über Materie wissen, würde ich nicht behaupten. Wir wissen gerade mal Bescheid über so rund 5% der Materie- und Energiedichte des Universums. Das sind 5%.
Als Naturwissenschaftler will er nicht spekulieren. Darf es nicht, ohne unglaubwürdig zu werden. Doch gerade weil er so nah am Puls der Materie ist, kann er, wie kein anderer, Licht in das Dunkel bringen. Könnte den Schleier lüften zur Welt des Immateriellen, der Welt des Geistes.
In den Öffentlichkeitsvorträgen werde ich sehr häufig gefragt, ja, was war vor dem Urknall? Und das ist eine Frage, da traue ich mich nicht ran. Das weiß ich nicht. Da kann ich mich immer als Physiker sehr schön rausreden. Ich sage immer, Zeit und Raum sind erst mit dem Urknall definiert. Für uns Physiker existiert das erst. Und die Physik fragt auch nur nach dem Wie und nicht nach dem Warum.
Heuer spricht auf internationalen Symposien mit Theologen und Philosophen. Ein ehrlicher Austausch auf Augenhöhe zwischen Naturwissenschaften und denen, die die Frage nach dem Sinn, dem Geist, dem Ursprung, nach Gott stellen.
Mit so einem Symposium möchte ich eigentlich auch verstehen, wie Physik und, egal jetzt welche Religion, zusammenspielen können. Ja? Also es sind keine konkurrierenden Kräfte, das kann es nicht sein. Die Religion erkennt ja auch die Physik an und die Physik kann ja auch die Religion anerkennen. In dem Moment, wo sie irgendwelche Fundamentalisten oder ich habe eine Theorie, Leute haben, dann ist es aus. Dann kommen sie ja nicht weiter. Sie brauchen Leute, die über den Tellerrand schauen und Leute, die zwar ihre Meinung vertreten, die aber auch andere Meinungen anhören können. Das ist nämlich eigentlich die Kunst.
Die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen und bei den Antworten die Grenzen der eigenen Disziplin wahren. Breit und offen sich von Theologen und Philosophen fragen zu lassen über das Prinzip hinter allem, nach Gott, nach dem Geist.
Was weiß ich über Geist?
Geist ist immateriell, wie das Licht, das weiß er. Geist ist überall, durchdringt alles, trägt alles, verbindet unsichtbar das Sichtbare. Wie das Licht, das überall zwischen den Dingen ist, aber keinen Ort hat. Licht kennt keine Ruhe, ist ständige Bewegung, wie der Geist. Wenn man es sieht im Auge, ist es schon nicht mehr da. Licht ist Informationsträger, wie der Geist. Fragen eines Physikers, der alles wissen will. Berührungspunkte zweier Welten.
Ich glaube, es war als Planck vor der Frage, was er studieren soll. Haben ihm seine Lehrer abgeraten, Physik zu studieren, weil die Physik ja schon alles erklären würde. Die Physik hat sich unheimlich weiterentwickelt. Aber ich glaube, die Physik ist noch so weit weg davon, alle Fragen zu beantworten. Ich weiß auch gar nicht, das ist übrigens eine andere Frage, die man sich stellen kann. Wann wissen wir denn eigentlich alles?
Rolf-Dieter Heuer treiben, wie alle Physiker, solche Fragen nach dem Sinn voran. Ein Weg, der erst im Unendlichen endet.
Die moderne Physik verlangt von uns Unvorstellbares. Da gibt es eine gekrümmte Raumzeit, winzig kleine Elementarteilchen und einen Urknall, dessen Anfang wir nicht beschreiben können und erst recht nicht, was davor liegt. Wir wissen zwar, dass sich das Universum ausbreitet, aber was ist jenseits? Nun, theoretisch ist es sogar denkbar, dass unsere Wirklichkeit mehr Dimensionen hat, als wir wahrnehmen können. Es gibt physikalische Lösungen für die Fragen, was vor dem Urknall oder außerhalb des Universums ist, die nahelegen, dass es zum Beispiel zusätzliche Raumdimensionen gibt, also mehr Dimensionen als die drei, die wir kennen.
Normalerweise hat die Welt für uns drei Dimensionen. Eine eindimensionale Welt wäre eine unendlich dünne Linie. Eine zweidimensionale Welt wäre eine Fläche mit Höhe und Breite. Bei unserer dreidimensionalen Welt kommt die Tiefe des Raumes hinzu. Doch sind das wirklich alle Raumdimensionen, die es gibt? Würden wir es überhaupt merken, wenn es mehr gäbe? Jetzt ist Fantasie gefragt. Wir zeigen, was passiert, wenn man die dreidimensionale Welt auf zwei Dimensionen reduziert. Als Schattenspiel. Stellen Sie sich vor, das, was wir sehen, wäre nicht die vollständige Wirklichkeit, sondern nur ein Teil davon. So wie dieses Schattenspiel. In dieser Schattenwelt haben die Dinge zwar ein eindeutiges Erscheinungsbild, aber wie dieses Bild zustande kommt, welche Wirklichkeit dahinter steckt, lässt sich anhand der Schatten nicht erkennen. Erst der Blick in den dreidimensionalen Raum zeigt, wie die Schattenwelt tatsächlich aufgebaut ist.
Und diese Welt sieht ganz anders aus, als der zweidimensionale Schatten erahnen lässt. Trotzdem lassen sich auch in der Schattenwelt typische physikalische Gesetze finden. Denn ein Großteil der Schattenwelt verhält sich genauso wie die Welt, die wir kennen. Die Physik stimmt und liefert vorhersagbare Aussagen. Zum Beispiel über die Größe und Flugbahn eines Balles. Doch es gibt auch seltsame Beobachtungen. Warum fällt der Ball nicht ins Netz? Die Antwort ist in der dreidimensionalen Welt ganz einfach. Aber wäre diese zusätzliche Dimension in der reinen Schattenwelt wirklich zu verstehen? Einem Menschen in der Schattenwelt würde es schwerfallen, sich den wahren Aufbau der Welt mit drei Dimensionen vorzustellen. Genauso schwer fällt es uns, die wir drei Dimensionen gewöhnt sind, den Vorstellungen der Physiker zu folgen, es gäbe zusätzliche Raumdimensionen oder es existierten Paralleluniversen, die fast so aussehen wie unseres. Oder ganz anders. Letztlich folgt unsere Vorstellung unserer Wahrnehmung. Und die ist nun mal dreidimensional. Vielleicht zu beschränkt für die Wirklichkeit.
Was ist Wirklichkeit und was bleibt uns Menschen verborgen? Alle Religionen setzen sich damit auseinander. Und schon der griechische Philosoph Platon machte sich vor über 2000 Jahren Gedanken darüber. Wir Menschen sehen nur die Schatten. Die wahre Natur bleibt uns verborgen. Und obwohl wir heute stolz sind auf unseren Fortschritt und unsere Technik, die Frage nach dem Ursprung können wir immer noch nicht beantworten. Und schon der britische Physiker Isaac Newton sagte, was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Das war's für heute. Bleiben Sie uns treu. Empfehlen Sie uns weiter. Tschüss.
Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.